Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen werden wir immer wieder mit dem Glaubensartikel konfrontiert: Er, Christus, wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Schlüsselwort lautet: in Christus bleiben. Vor allem Paulus und Johannes haben dem Bleiben in Christus eine Schlüsselstellung in ihrem Glauben eingeräumt. Ob wir leben oder sterben, ob wir auf dieser Erde noch unterwegs sind oder an die denken, die nach dem Tod schon weiter sind als wir, alle gehören wir dem Herrn. An dieser Stelle bekommt die Rede von der Wiederkunft des Herrn ihren richtigen Platz. Dabei ist Unterscheidung wichtig. Die theologische Beschäftigung mit der Wiederkunft Christi und allem, was darauf folgt, heißt Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Dabei wird unterschieden zwischen einer allgemeinen Eschatologie, die nach dem Schicksal der ganzen Schöpfung fragt, und einer individuellen Eschatologie, die das Sterben und die Zukunft jedes einzelnen Menschen im Blick hat. Beide Eschatologien sind eng miteinander verwoben, denn jeder einzelne Mensch webt während seiner persönlichen Biografie am ewigen Geschick der ganzen Welt mit. Jeder einzelne ist aber auch ein Kind seiner Zeit und damit Produkt seiner Umwelt. Umgekehrt sind es immer nur einzelne Menschen und keine anonymen Massen, die Geschichte schreiben und der Welt ein Gesicht geben. Bei allem Ineinander von allgemeiner und individueller Eschatologie gibt es doch einen markanten Unterschied. Und diesen Unterschied schreibt die Zeit. Einzelne Menschen betreten die Bühne der Welt nach und nach von Generation zu Generation und dann gehen sie wieder von dannen. Mit dem Tod geht die Zeit für den einzelnen Menschen zu Ende, die Erde aber dreht sich weiter, die Zeit der Welt nimmt ihren weiteren Lauf. Und so gibt es eigentlich zwei Zeiten, die Zeit eines jeden einzelnen Menschen und die Zeit der Welt. Dieser Gedanke hat Auswirkungen auch auf die Wiederkunft Christi. Sie hat ein doppeltes Gesicht. Die Wiederkunft Christi wird individuell und universal geschehen. Das heißt, im eigenen Sterben tritt der einzelne Mensch mit seiner Biografie vor Gott hin und erkennt im Licht Gottes den zurückgelegten Lebensweg. Unauswechselbar, unvertretbar, ganz und gar einmalig. In deinem Licht schauen wir das Licht. Doch damit ist noch nicht alles gesagt. Am Tag des Herrn, dem jüngsten Tag, wird die ganze Schöpfung vor Gott hintreten, damit die Welt, die Geschichte, die Menschheit insgesamt vollendet werden. Nicht mit Angst, sondern mit Ungeduld wird von alters her der Tag des Herrn erwartet, gleichsam der D-Day der neuen Schöpfung. Denn der Herr, wie es im 1. Thessalonicher Brief steht, der Herr selbst wird vom Himmel kommen, wenn der Befehl ergeht. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Liebe Hörerinnen und Hörer, der älteste Brief des Neuen Testamentes, dieser Brief an die Thessalonicher, stellt also die Wiederkunft Christi dar als Trost. Für den Autor des Briefes, den heiligen Paulus, bedeutet das Ende, beim Herrn zu sein, wie er an die Philipper schreibt: Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, um wie viel besser wäre das. Die Wiederkunft Christi ist also Begegnung ohne Ende, Begegnung mit dem Geliebten, nach dem die Christen Ausschau halten. Hand aufs Herz, leben wir tatsächlich auf diese Begegnung hin? Nehmen wir wirklich ernst, was wir nach jeder Wandlung bei der Eucharistiefeier sprechen? Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und nach dem Vater unser bittet die Kirche um das sehnsüchtige Verlangen, voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus zu erwarten. Wird hier nicht in rosaroten Farben gemalt? Wie ist dieses Hoffnungsbild vereinbar mit den Schreckensszenarien, die für das Ende der Welt angekündigt sind? Kriege unter Völkern, Hungersnot und Erdbeben, Auslieferung der Gläubigen durch Misshandlung und Tod, Verfinsterung der Sonne, herabstürzende Sterne. Wird hier nicht all die apokalyptische Gewalt, die in der Heiligen Schrift tobt, verharmlost, gleichsam wegretuschiert und hinter einer schönen Fassade von Begegnung versteckt? Wer darauf antworten will, muss klar haben, dass der Herr zu uns kommt, um uns zu begegnen, um uns hereinzuholen in die Gemeinschaft mit sich. Die Begegnung wird nur dort zur Konfrontation, wo der Herr auf Widerstand stößt, für den, der aus eigenem Verschulden nicht glaubt, für den wird der Tag des Herrn zum Tag des Schreckens. Für die Gläubigen jedoch heißt es in der Schrift, wenn das alles beginnt, dann richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Die Schrecken am Tag des Herrn, dem Tag des Gerichts, sind also weniger Strafe als vielmehr Läuterung. Läuterung braucht Zeit. Läuterung tut weh. Läuterung brennt wie Feuer. Und damit ist es gefallen, das Stichwort Fegefeuer. Fegefeuer ist abgeleitet von Wagen, einem Verb, das aus dem Altnordischen stammt und ursprünglich schmücken oder zieren bedeutet. Damit hängt unser Fegen zusammen in der Bedeutung von reinigen und Ordnung schaffen. Seit 1190 etwa wird das Wort im Deutschen für das lateinische Ignis Purgatorius verwendet, reinigendes Feuer. Vielleicht ist es eine sehr irdisch-menschlich unbeholfene Weise, in der die Vorstellung eines Purgatoriums die Möglichkeit des Menschen umschreibt, in die volle Gemeinschaft mit Gott zu treten. Und trotzdem ist diese Hilfskonstruktion treffend und nützlich. Die Seelen werden gereinigt durch das Feuer der Liebe. Sie werden geläutert, indem ihre Gewohnheitssünden und falschen Neigungen im Feuer der Gottesliebe verglühen, wie Wassertropfen auf einer Herdplatte. Theresia von Lisieux war alles andere als erschrocken oder gar ängstlich bei der Vorstellung, vielleicht zuerst ins Fegfeuer gehen zu müssen. Zupackend und zuversichtlich meinte sie, ich werde es genauso machen wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Ich gehe mitten in den Flammen umher und singe ein Lied der Liebe. Die heilige Katharina von Genua, gestorben im Jahre 1510, erwähnt in ihrem Traktat über das Fegfeuer die Leiden und Qualen mit keinem einzigen Wort. Stattdessen kommt sie geradezu ins Schwärmen, wenn sie schreibt, das Fegefeuer ist nichts anderes als die Liebe Gottes, die uns entzündet, bis wir ganz von ihr durchdrungen sind. Ich glaube nicht, dass es nach dem Glück der Heiligen im Paradies eine Freude geben kann, die zu vergleichen wäre mit der Freude der Seelen im Fegefeuer. Die Seelen im Fegfeuer bilden die Kirche der glühendsten Sehnsucht nach Gott. Das bedeutet natürlich nicht, dass es sinnlos wäre, für sie zu beten. Im Gegenteil, bis heute ruft das Konzil von Trient uns in Erinnerung, das Fegefeuer existiert wirklich. Den Seelen, die dort aushalten müssen, hilft die Fürbitte der Gläubigen und vor allem das Sühneopfer des Altares. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu allen Zeiten hat die Kirche für die Verstorbenen um Vergebung gebetet. Gerade jetzt, im Totenmonat November, lade ich Sie ein, diese Wochen auch dafür zu nützen, im Gebet an die zu denken, die auf ihrem Weg schon weiter sind als wir, vor allem an die, die keine Angehörigen und Freunde mehr haben. Der Herr lasse sie die Feuerprobe der Läuterung bestehen und uns schenke er ein frohes Wiedersehen mit unseren Lieben, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Dazu segne sie der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.